Wenn ich jetzt wirklich meine KW-Commerce-Zeit, meine prägendste unternehmerische Erfahrung irgendwie anschaue, ja, dann haben wir mal eins gemacht, Fokus, Fokus, Fokus. Und dann die zweite Eigenschaft, also wirklich das Durchhaltevermögen zu haben und die Disziplin an den Tag zu bringen, einfach immer weiterzumachen, hinzufallen, aber immer wieder einmal mehr aufzustehen, ja, Gas zu geben und immer sozusagen nicht aufzuhören.
Wenn Leute quasi einen großen Exit hatten und dann raus sind aus dem operativen Geschäft, dann erlischt ja manchmal so das Feuer. Dafür warst du natürlich noch ein bisschen jung. Du bist ja ein sehr, sehr prozessualer Typ, ein sehr unternehmerischer Typ. Was hast du dann gemacht mit dem ganzen Geld?
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast ist Jens Wasel und er erzählt uns, warum er als gebürtiger Schwabe nach Neustrelitz gegangen ist, dort gelernt hat, aus Scheiße Gold zu machen, dann zusammen mit einem Freund einen der größten Amazon-Händler der Welt baute und heute junge Unternehmen und Startups aufbaut und unterstützt. Herzlich willkommen, Jens.
Markus, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Beschreib dich doch vielleicht mal kurz in eigenen Worten. Wer bist du heute? Was machst du heute?
Ich glaube, das Wichtigste, Jens, 38, Familienvater und wohne in dem wunderschönen Berlin. Und business-wise, hat's ja gerade schon angesprochen, habe einen sehr, sehr guten Freund, bin ich sehr dankbar. Dann nochmal Congrats an Max, einen Amazon-Händler aufgebaut, zumindest größtenteils Amazon, war noch auf unterschiedlichen Marktplätzen unterwegs. Haben wir 10 Jahre gemacht, haben gebootstrapped, haben am Ende 500 Leute gehabt, 100 Millionen Umsatz. Also das war so wirklich, was Business angeht, das, was mich am meisten geprägt hat. Ich habe das Unternehmen dann verkauft, auf 2021 und jetzt investiere ich mit meinem Family Office Scale Invest.
Ja, das klingt erstmal nicht so schlecht. Warum genau tritt man denn die Reise aus dem Schwabenländler an, nach Neustrelitz? Und wie genau hast du gelernt, da auch Scheiße Gold zu machen? Das interessiert mich.
Gebürtiger Schwabe, da bin ich erstmal extrem stolz drauf, weil mich das auch was das Business angeht, tatsächlich sehr geprägt hat. Warum? So ein bisschen, ja, auch um auf den Euro irgendwie zu achten, den Euro zweimal umzudrehen, die Preise nachzuverhandeln. Also dieses typische Schwabengehen, das habe ich schon noch in mir.
Das haben dir auch deine Eltern so mitgegeben?
Ob jetzt bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall habe ich das irgendwie in mir drin. Deswegen okay. Ich würde mal das auf diese schwäbische Kultur schieben. Und warum sind wir dann nach Neustrelitz umgezogen? Das war wirklich direkt nach der Wende, 91. Mein Vater war schon immer oder im Prinzip 30 Jahre Fremdgeschäftsführer von unterschiedlichen Versorgungswerten, Neckarwerke, Stadtwerke. Und er hatte in Neustrelitz die Chance, sozusagen das Stadtwerk Neustrelitz komplett wieder neu aufzubauen, neue Fabrik, neue Gasfabrik zu bauen, die ganze Infrastruktur wieder herzustellen. Deswegen ist er 91 rüber, hat sich das erstmal ein halbes Jahr angeschaut und hat dann sozusagen die Familie, also mich, meine Mutter, meine drei großen Brüder, die waren im Prinzip schon studieren, waren sozusagen schon raus aus dem Zuhause. Dann sind wir in den Osten, da bin ich aufgewachsen und habe eigentlich schon relativ früh wirklich unterschiedlichste Sachen gemacht. Und warum aus Scheiße Gold? Ich mag das Schwabenländle, wie gesagt, hat mir viel mitgegeben, aber auch der Osten hat mir extrem viel mitgegeben. Da gab es irgendwie relativ wenig, man musste relativ pragmatisch irgendwie Dinge nach vorne treiben. Die ersten Business-Ideen, die ich da irgendwie hatte oder auch die ersten Sachen, wo ich gearbeitet habe im Kino bei meiner Mutter, die Allgemeinärztin war, da hat man einfach aus wenig irgendwie Sachen tatsächlich hergestellt. Oder alle Handwerker, die ich damals irgendwie kennengelernt hatte, die zum Teil das Werkzeug nicht hatten, die waren einfach extrem pragmatisch und haben einfach aus wirklich extrem wenig viel gemacht. Und das hat mich stark geprägt.
Das sagt man uns Ossis ja auch nach, ne? Dass wir alle handwerklich begabt sind. Ich bin leider die Generation, da ist es schon vorbei. Ja, ich kann leider gar nichts. Jetzt hast du ja gerade so ein bisschen zumindest erzählt, du kommst ja damit aus so einem semi-unternehmerischen Haushalt. Ich meine, als Ärztin ist man ja quasi selbstständig. Als Geschäftsführer in einem Unternehmen ist man auf jeden Fall sehr nah dran an der Selbstständigkeit und auch sehr unternehmerisch tätig. Das heißt, das war schon etwas, was dir auch vorgelebt wurde, so Tugenden wie Fleiß, wer viel arbeitet, bekommt auch im Regelfall viel raus oder schafft irgendeine Outperformance. Das war schon irgendwie in der Familie drin. Wie hast du dein erstes Geld verdient?
Also vielleicht dazu, ich würde sagen, es war zum Teil auf jeden Fall drin, was ich beispielsweise von meinem Vater, glaube ich, echt irgendwie gut mitbekommen habe, ist diesen Fleiß, den du gerade angesprochen hast und die Disziplin. Klar, Montag bis Freitag war ja immer sozusagen arbeiten unterwegs, aber was mich wirklich entscheidend auch geprägt hat, ist, er ist Sonntag immer in die Firma gefahren, irgendwie so morgens zwischen 8 und 9, und hat da die Post gemacht. Und da bin ich tatsächlich auch häufiger mit, irgendwie so 100, 150 Briefe, whatever, was es auch immer war. Hat er immer eine Stunde irgendwie aufgemacht, hat so ein bisschen die Woche vorbereitet auch, also die nächste Woche dann. Und ich war häufiger mit dabei und habe einfach gemerkt, okay, klar, Montag bis Freitag ist so die Arbeitszeit, aber wenn du wirklich was erreichen willst, dann musst du auch ein bisschen mehr Gas geben. Und eben auch, ja, das war bei meiner Mutter im Prinzip ähnlich, die dann auch irgendwie immer arbeiten war, die zwar eher jetzt nicht, ich würde es nicht unternehmerisch bezeichnen, sondern eher so ein bisschen auf dieser selbstständigen Schiene, die hat dann irgendwie das auch mit wenig Leuten gemacht. Das hat mich, glaube ich, sozusagen von dieser Seite schon extrem geprägt. Und dann habe ich tatsächlich auch schon früh angefangen, irgendwie was zu machen. Wenn wir gerade schon bei meiner Mutter sind, da habe ich dann tatsächlich mit 12, 13 schon angefangen zu arbeiten, habe sozusagen bei ihr an der Rezeption gesessen, habe irgendwie die Patienten empfangen, habe sie ins Wartezimmer gebracht, habe Rezepte gedruckt, habe das Tool bedient, und Befunde eingegeben. Also wirklich schon sehr, sehr früh so gelernt, okay, ja, wenn du was erreichen willst, wenn du dir deine Dinge auch irgendwie selber bezahlen willst, ne, wenn du was erreichen willst, musst du halt einfach was machen, ne, musst du was tun, musst du arbeiten.
Wurdest du denn typischerweise ausgebeutet in dieser Funktion, wo du deine Mutter in der Praxis unterstützt hast, oder wurdest du fair bezahlt?
Ich würde sagen, fair bezahlt. Ich habe irgendwie das vielleicht ein Jahr gemacht, anderthalb, und habe dann bei uns im Kino mit 14, 15 angefangen als Filmvorführer, damals für 4,90 Euro. Hat mir jetzt auch nicht geschadet, aber da würde ich sagen, 4,90 Euro ist es auch nicht unbedingt das, Kampfpreis, was man heute Mindestlohn nennt.
Ja, war ein Kampfpreis auf jeden Fall.
Absolut.
Und das heißt, im Kinoform, also hast meine Mutter gearbeitet in der Praxis, denn als Filmvorführer im Kino, das Geld hast du auf den Kopf gehauen für einen Gameboy und Spiele, oder was hast du mit der Kohle gemacht?
Ich habe tatsächlich auch da wieder, kommt so ein bisschen das Schwäbische tatsächlich wieder raus. Ich habe wirklich viel auf die Seite gelegt, einfach aufs Konto, bar irgendwo wohin gelegt, und habe dann eigentlich immer geschaut, dass ich niemals das komplette Geld nehme und irgendwie einen Konsum irgendwie stecke. Ich habe beispielsweise mit 16 mir dann irgendwie ein erstes Motorrad oder damals so eine Leichtkraftmaschine irgendwie zugelegt, was jetzt auch nicht ganz günstig war. Irgendwie eine Honda NSR, die irgendwie 6.000, 7.000 Euro kostete. Aber alles irgendwie selbst verdient. Aber habe immer nur gesagt, niemals 100%. Ja, wenn du irgendwie was verkonsumierst, dann nimm vielleicht 5% deines Geldes, 10% deines Geldes, aber niemals alles, damit du immer noch irgendwie was hast, um sozusagen die nächste Anschaffung, die nächste Investition sozusagen zu machen. Klar, mit 4,90 Euro, da kriegst du natürlich sowas nicht hin. Das heißt, ich habe mir auch noch andere Projekte damals gesucht, als ich jung war. Beispielsweise einmal so ein bisschen das Thema Investieren. Aber, und am Ende geht es ja auch so ein bisschen, was hat man unternehmerisch irgendwie gemacht und was hat einen geprägt? Und ich habe tatsächlich auch mit 15, 16 auch den ersten Online-Shop damals gemacht. Habe irgendwie mir so einen Baukasten online gesucht. Wir hatten damals irgendwie 1999, 2000 die erste DSL-Leitung von der Telekom bekommen und habe dann sozusagen auch da schon die ersten Erfahrungen im Handel gesammelt und habe wirklich alles verkauft, was mir da so ein bisschen unter die Nase gekommen ist. Sei es Need for Speed-Demos oder was wir irgendwie im Haushalt noch irgendwie rumliegen haben. Habe alles da irgendwie reingepackt und habe da irgendwie auch ein gutes erstes Geld verdient. Aber ich glaube, so richtig erfolgreich war dann das Investieren 1999 bis 2001, als irgendwie der neue Markt aufkam, als die Russland-Krise war. Mein Bruder war damals Investmentbanker oder ist gerade Investmentbanker geworden, war 10 Jahre älter als ich. Über den konnte ich dann irgendwie das erste Depot sozusagen bekommen, habe da mein Geld investiert und habe viel mit Aktien sozusagen auch da damals schon angefangen zu traden.
Also Thorsten, muss mal kurz, mit 15 Jahren im Jahr 2000 hast du einen eigenen Online-Shop gehabt und mit dem hast du trotzdem schon ein paar tausend Euro Umsatz im Monat gemacht.
Exakt.
Da würde ich aus heutiger Sicht sagen, das war wahrscheinlich für damalige Verhältnisse schon einer der eher erfolgreicheren Online-Shops. Da war ja nicht viel an Infrastruktur. Das war auch die Zeit, wo ich begonnen habe. Das war jetzt ja nicht gang und gäbe. Also auch so Shopping-Experience, Checkout mit PayPal, war ja alles nicht. Die Prozesse waren ja ganz andere. Du hast quasi dort Dinge verkauft, hast sie deutschlandweit versendet.
Exakt.
Irgendwo eingekauft, Need for Speed-Demos, Zeitung eingekauft, Demos eingekauft, die dann eben aufgrund der Knappheit teurer verkauft. Also ganz klassisches Handelsgeschäft.
Ganz klassisches Handelsgeschäft. Wie gesagt, Need for Speed-Demos war jetzt ein Beispiel. Dann einfach die GameStar irgendwie im Kiosk gekauft, dann die DVDs davon genommen. Ich habe irgendwie dreifach Zigarettenadapter irgendwo gekauft für 4,90 Euro, habe die dann für 14,90 Euro wieder reingesetzt. Na, einfach dann so wie wirklich der klassische Handel, irgendwo Produkte gekauft, kann auch in der Metro damals gewesen sein, wirklich einfach geguckt, wo ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hab's irgendwie in einen Online-Shop gesetzt, ja, und hab dann irgendwie die erste Marge gemacht. Jetzt ex post betrachtet vielleicht, muss ich sagen, ja, das ist ja das, was ich dann später auch gemacht habe, ja, aber vielleicht bin ich durch dieses Investieren tatsächlich da so ein bisschen, hab da so ein bisschen den Fokus verloren, ja. Hätte ich vielleicht aus heutiger Sicht nicht machen sollen, ja. Aber am Ende ist trotzdem gut gelaufen.
Ja, und jetzt nicht so viel spoilern hier, was später kommt. Das machen wir gleich. Das ist aber schon so, also erfolgreicher Online-Shop. Deine Eltern haben quasi gesehen, du verdienst sehr gutes Geld damit. Ich meine, Motorrad 6, 7, 8.000 Euro mit 16 ist ja trotzdem mal ein ziemlich großer Move, wie ich finde. Und trotzdem war es ja so, dass Eltern dann typischerweise dazu tendieren zu sagen, Schule, Abitur, Studium, also dieser Push, auch in diesen jungen Jahren natürlich, obwohl die BWA ja gestimmt hat, die du da quasi hattest, den gab es dann schon nicht, sondern die Eltern haben auch gesagt, pass mal auf, erstmal ordentlich und studieren. Egal, was du hier machst, du gehst auf keinen Fall direkt in die Selbstständigkeit.
Ich habe sozusagen unternehmerisch oder selbstständig schon was gemacht, aber so wirklich klar, was das heißt, ja, das war mir nicht so wirklich so wirklich klar, in welche Richtung das dann geht, was es heißt, in der GmbH Mitarbeiter einstellen und so weiter, sondern sie haben es natürlich zum Teil, ne, oder es war sowieso klar, weil alle meine Brüder irgendwie studiert haben, BWL studiert, Jura studiert, dann ist das irgendwie eh klar, ja, dass man irgendwie in diese Schiene dann auch entweder direkt oder indirekt so ein bisschen gepusht wird. Ja, so war das bei mir auch. Und am Ende habe ich dann auch angefangen zu studieren in Berlin, Wirtschaftsingenieurwesen. Also es gab dann schon, wie gesagt, entweder so ein bisschen mit so einem Nebensatz, ja, nicht ganz explizit, würde ich sagen, ja, du musst, ja, aber auf jeden Fall war dieser Push immer da, würde ich sagen.
Es war gern gesehen.
Es war absolut gern gesehen, genau.
So, dann bist du nach Berlin, hast hier quasi studiert und hast neben dem Studium auch weiter Unternehmen Gas gegeben oder hast du erstmal das Studium genossen?
Ich habe mit dem Studium angefangen, dann tatsächlich wahrscheinlich die einzige Phase in meinem Leben, wo ich dann mal irgendwie ein, zwei Jahre seit dem 12. Lebensjahr dann wirklich nicht gearbeitet habe, sondern wirklich mich rein auf ein Studium mal konzentriert habe, aber dann auch schon gemerkt habe, da wird mir irgendwie schnell langweilig, das ist jetzt auch nicht das, was mich irgendwie auf die Ewigkeit erfüllt, habe dann auch wieder mit Studentenjobs irgendwie angefangen, habe da so 5 Liter Wasserkanister in Kreuzberg, jeweils 3 Stück auf der einen Seite irgendwie mal ins Dachgeschoss gebracht, habe die so mit ne, Lieferfahrer, habe das ausgefahren, einfach so ein bisschen Geld zu verdienen, einfach mal wieder so ein bisschen von dieser theoretischen, von diesem Fachkompetenz so ein bisschen wegzukommen und auch wieder auch andere Sachen zu sehen, ein bisschen rumzukommen. Aber dann wuchs auch wirklich der Drang wieder, ja, mehr in dieses Unternehmerische, was machen, Geld zu verdienen, was aufzubauen, was Langfristiges zu schaffen, Werte schaffen. Und das habe ich dann auch relativ schnell, dann nachdem diese Erkenntnis gereift ist, auch wieder angefangen.
Das heißt, im Studium, parallel zum Studium gegründet?
Exakt.
Alleine oder mit deinem Geschäftspartner, mit deinem späteren?
Dann war es vielleicht irgendwie so nach 4 Jahren, 5 Jahren Studium, ja, so rund 2010 muss es gewesen sein, habe ich dann ein Einzelunternehmen gegründet. Ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Wieder ganz klassisch irgendwie Research gemacht, was kann ich verkaufen. Bin dann auf das Thema Piercings gekommen. Also ein Produkt, was eigentlich nicht weiter weg sein könnte von mir selber, ja. Null Interesse an Piercing, Expander und Flash-Tunnel. Hatte aber dann innerhalb von 1,5 Jahren wahrscheinlich den größten Amazon-Shop rein in diesem Bereich aufgebaut. Ich habe über Alibaba, muss es damals gewesen sein, angefangen einfach Piercings zu sourcen. Hab dann vielleicht für $400-500 Produkte bestellt. Hatte das Gefühl schon wieder halb vergessen. Nach 4 Monaten rief mich meine Mutter an und hat gesagt, hier ist irgendwas mit dem Zoll, hier ist ein großes Paket gekommen. Ich habe es gar nicht erst zuordnen können, bis ich es abgeholt habe und habe dann gesehen, da sind ja meine Piercings. Tausende Stück, weil ich halt viele Expander bestellt hatte, Flash-Tunnel und so weiter. Und das war wirklich der entscheidende Punkt, weil ich habe so Expander-Sets gebaut, 1,6 mm, 2 mm, 2,4, 3 und so weiter.
Das sind die Dinger, womit das Ohrloch quasi zuerst weitest, klein und dann zum Schluss.
Und dann weitest du es. Und dann kannst du auch so eine Flash-Tunnel sozusagen reindrehen. Dafür waren diese Expander da. Und da hat es wirklich Klick gemacht. Ich kann mich an diesen einen Sonntag noch wirklich exakt und genau erinnern. Ich habe Expander-Sets gebaut, habe die bei eBay reingesetzt und habe den ersten Sonntag wirklich 10 Verkäufe gemacht. 6,90 Euro pro Set. Mal 10, 69 Euro. Und da habe ich gesehen, das gibt's doch nicht. Wie einfach, in Anführungsstrichen, ist denn das? Ja, und das war wirklich sozusagen der Startpunkt, neue Produkte zu machen, das irgendwie größer zu machen. Aber immer noch so, dass ich nebenbei das Studium gemacht habe. Das heißt, das war irgendwie eher so ein bisschen Teilzeit.
Aus der Wohnung heraus oder schon mit einem eigenen Laden, Logistik, Versand? Zentrum.
Damals war es tatsächlich noch komplett aus der Wohnung raus. Okay. Das heißt, irgendwie alle Uni-Ordner raus in den Keller, überall die Piercings rein. Dann habe ich als nächstes Produkt irgendwie so modische Krawatten gehabt, habe so Sonnenbrillen ins Sortiment genommen. Und dann war im Prinzip die ganze Wohnung relativ schnell voller Ware. Dann war der ganze Keller voller Ware. Und dann ging es eigentlich schon relativ schnell in ein eigenes Lager, ein eigenes Büro mit 100 Quadratmeter. Und das war auch der entscheidende Punkt sozusagen für meine nächste Station. Das nächste Lager habe ich mir dann schon mit Max geteilt. Max hatte ich an der Uni kennengelernt, jetzt ein sehr, sehr guter Freund, damals natürlich auch schon, und mit ihm die Company gebaut, die ich dann gegründet habe, KW Commerce.
Und Stand KW steht für?
Wir sind nicht sehr kreativ, was so Namensgebung angeht. Kronberg Vase, das waren im Prinzip einfach unsere Initialien. Und wir haben ein Lager zusammengenommen, wo wir gesagt haben, wir sind zwar noch beide Einzelunternehmer, also er hat im Prinzip mit genau dem gleichen Geschäftsmodell angefangen, parallel zu mir, aber mit anderen Produkten. Wir haben gesehen, okay, wir verstehen uns gut, lass uns doch einfach mal ein Lager teilen, gucken, was passiert. Und dann haben wir 50 Quadratmeter ich, 50 Quadratmeter er, haben sozusagen da unsere Produkte platziert. Es hat weiterhin gut funktioniert und dann haben wir uns 2012 dazu entschieden, wirklich all-in zu gehen, Studium abgebrochen und dann wirklich Vollgas aufs Unternehmertum und haben KW Commerce gegründet.
Abgebrochen heißt gar kein Abschluss oder heißt?
Ja, am Ende habe ich Vordiplom gemacht und so einen Bachelor-Abschluss, aber das ist jetzt ehrlicherweise für mich jetzt nicht wirklich wirklich relevant.
Ja, Hauptsache für die Eltern hat es gereicht. Okay, weiß man nicht. Okay. Ich frage nicht weiter. Das heißt aber im Endeffekt, ihr habt euch dann beide zusammengetan, habt das Lager aufgemacht und ich höre die ganze Zeit Amazon und eBay, um das zeitlich auch korrekt einzuordnen. Das war nicht primär die Zeit, wo man, also da hatte man natürlich auch schon eigene Online-Shops, aber das war gar nicht euer Antrieb. Ihr habt im Endeffekt gesagt, wir sind gut im Sourcing, in den Prozessen, im Einkauf und auch in der Logistik, im Versand. Aber für uns ist es eigentlich viel, viel relevanter, dass eBay und Amazon die Kunden bringen. Das heißt, diese Marktplätze haben damals auch schon, die waren der Zugang zu den Kunden.
Exakt. Und anderer Grund natürlich, wir hatten natürlich auch kein Geld, um irgendwie die Infrastruktur aufzubauen. Online-Shop erstmal investieren, Marketing musst du vorfinanzieren und so weiter. Wir haben irgendwie einen fünfstelligen Betrag dann irgendwie Stammkapital reingelegt in die Company und wollten damit dann alles oder haben damit alles aufgebaut. Die ganze Company fußt im Prinzip auf dem Stammkapital. Und Marktplätze waren damals einfach dafür das beste Mittel, weil da waren die Kunden. Du setzt die Produkte rein. Ja. Damals gab es auch noch kein Advertising auf Amazon. Das heißt, durch ein paar SEO-Maßnahmen, gute Bilder, hast du bei eBay, hast du bei Amazon eigentlich schon Produkte verkauft. Und so waren wir immer, dass wir nicht irgendwie auf Customer Lifetime Value optimiert haben, sondern wir haben einen Preis gemacht für ein Produkt und wir waren im Erstkauf immer profitabel. Mhm. Und so waren wir natürlich in der Summe immer profitabel. Ja. Und so haben wir das aufgebaut. Und Marktplätze waren für uns wirklich der Start, der Kickstart, ja, um wirklich diese Company und diese Erfolgsstory aufzubauen. Wir hätten das mit dem Online-Shop und ohne Fremdkapital und ohne irgendwie Venture Capital wahrscheinlich nicht geschafft.
Ja, sag mal, in eurem ersten Jahr, einfach mal so eine Zahl, wie viele Pakete habt ihr versendet? Ungefähr, dass man so eine Größenordnung hat.
Also wir waren am Ende bei 8 Millionen, im ersten Jahr waren wir wahrscheinlich bei 100.000.
100.000 Pakete im ersten Jahr, das sind 300, 400 Pakete am Tag. Ja. Wer hat die gepackt? Wie hat das funktioniert?
Tatsächlich haben wir die natürlich, weil wir keine Mitarbeiter hatten, alle selber gepackt, dann relativ schnell auch Werkstudenten eingestellt, die wirklich dann diese kleineren Pakete gepackt haben. Und das war, glaube ich, auch so der nächste Step für uns, zu sehen, wie können wir denn wachsen, wie können wir skalieren, wenn du wirklich die ersten Mitarbeiter einstellst und merkst, es funktioniert. Ja? Das gibt so den nächsten Kickstart, wo du sagst, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Wie cool ist das eigentlich?
Und von den Summen her, die Pakete lagen damals schon, das war, das hast du schon mal gesagt, 6,90 € für so ein Tunnelset und sowas. Das heißt, die Paketgröße war irgendwie 10 Euro Pi mal Daumen im Durchschnitt. Und damals war es ja so, dass die Deutsche Post, glaube ich, noch sehr hungrig war, auch darauf viele Pakete zu versenden. Da gab es auch Wurfbriefsendungen und sowas. Ich glaube, das war auch, die Logistik war damals deutlich, deutlich günstiger als heute, hätte ich jetzt aus dem Bauchgefühl heraus gesagt. Das heißt, ihr habt wirklich so mit Hilfe von Prozessen ein Setup zusammengestellt, wo ihr immer nur gewinnen konntet. Also ihr wusstet, der Einkauf liegt bei 15%, die Amazon-Gebühr liegt bei 10%, Porto liegt bei 5% oder nochmal 10% und dann wusstet ihr zum Schluss, okay, das hier ist echt ein margenstarkes Geschäft, relativ kleinteilig, weil ich sag mal, 400 Pakete mal 10 Euro sind irgendwie 4.000 Euro am Tag, genau. Und dann wusstest du halt, okay, da bleiben 1.500 Euro übrig.
Exakt. Und ich glaube, so ein bisschen das, was uns extrem stark geholfen hat, ist, dass wir einen großen Fokus auf die Logistik gelegt haben, was uns dann auch bei der Internationalisierung sehr stark geholfen hat, ist, dass wir wirklich sehr gute Preise verhandelt haben mit den unterschiedlichen Dienstleistern, dass wir viel, du hast gerade diese Wurfsendung angesprochen, dass wir viel auch mit der Deutschen Post versendet haben, dass wir zum Teil international noch viel bessere Konditionen hatten, unsere Ware zu verschicken, als beispielsweise die Preise innerhalb von Deutschland. Und das war sozusagen für unsere Marge und so, wie wir dann auch wirklich Gewinn gemacht haben, wirklich ein entscheidender Schritt.
Also ihr habt ganz schnell skaliert, raus aus dem deutschsprachigen Raum und habt teilweise Deals mit der Deutschen Post gehabt, die gesagt haben, von Deutschland nach Italien senden ist günstiger als von Deutschland nach Deutschland senden.
Wir haben zum Teil, und das gilt nicht nur für Italien, wir haben für so eine Standardsendung vielleicht innerhalb von Deutschland so einen Großbrief 1,45 gehabt, aber wir haben irgendwie Modeaccessoires oder die Piercings oder Handyhüllen zum Teil für 90 Cent nach Italien verschickt. Das heißt, unsere Marge war eigentlich in nicht-deutschen Ländern, ja, beispielsweise Italien, noch besser als innerhalb von Deutschland.
Wie schnell ging es denn voran? Ihr hattet dieses 100 Quadratmeter Lager, das wird ja dann ganz schnell mit den eigenen Mitarbeitern nicht mehr gereicht haben.
Wir hatten dieses 100 Quadratmeter Lager vielleicht anderthalb Jahre. Mhm. Dann haben wir uns ein 800 Quadratmeter Lager gemietet. Da haben wir dann diese Regalreihen reingezogen. Das waren dann irgendwie so zwei Regalreihen und dann waren irgendwie natürlich die restlichen 600 Quadratmeter bis in Office waren natürlich leer. Das heißt, du bist in diese Halle reingekommen, ja, und jeder, der da reingekommen ist, dann habe ich gedacht, was ist das? Ja, da ist ja alles leer. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir hatten auch einen Steuerberater damals irgendwie dann zu uns eingeladen und unseren ERP-Dienstleister, die uns dann im Nachgang offenbart haben, gesagt haben, das wird hier nichts, das klappt niemals, weil wir halt irgendwie eine 126-Euro-Couch irgendwie auch im Container aus China hier hergeholt hatten und dann im Büro hatten. Das Büro an sich war jetzt auch irgendwie jetzt über 3-4 Jahre, wo wir saßen, jetzt nicht das typische Berlin-Mitte-Büro. Das war zwar sehr hoch, ich sag immer, das sah loftartig aus, aber da gab es auch immer ein Loch in der Decke, was mir die ganze Zeit auf meinen Tisch irgendwie getropft hat. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt sozusagen, wie gesagt, was ich gerade meinte, irgendwie das klassische Berlin-Mitte, Mitte-Office, aber das war uns egal. Ne? Wir hatten einfach Bock. Das musste jetzt irgendwie kein fancy Teppichboden mit unserem Logo drin sein. Wir wollten wirklich einfach Gas geben, hatten Bock und haben halt dann relativ schnell dieses Lager dann auch gefüllt. Ja? Und auf einmal waren 700 Quadratmeter voll. Und das war ehrlicherweise auch eine glückliche Sache. Das war hier in Berlin im ehemaligen Karstadtlager. In der zweiten Etage, wir konnten ständig sukzessive neue Hallen irgendwie mit dazu nehmen. Dann haben wir die nächste 400 Quadratmeter Halle daneben genommen, dann nochmal 1000. Dann sind wir relativ schnell irgendwie auf 5000 Quadratmeter da gewachsen. Dann waren wir aber auch da am Ende. Dann sind wir in ein größeres Lager in Großbern umgezogen, hatten dann ein Hallenschiff und irgendwie 12.000 Quadratmeter, dann war es auch wieder zu klein. Am Ende hatten wir dann allein in Deutschland 25.000 Quadratmeter Lagerfläche, wo unsere ganzen Produkte gelagert haben.
Du hast es gerade schon mal gedroppt. Also am Ende habt ihr es ja relativ schnell skaliert. 8 Millionen Sendungen pro Jahr. Jetzt sagen ja ganz viele Leute, auf Marktplätzen ist es gar nicht so einfach. Ne? Ganz viele sind ja mit Marktplätzen gewachsen und auf einmal hat sich Amazon ja einzelne Businesses selber einverleibt. Das heißt, Amazon hat natürlich geguckt, was läuft besonders gut und hat dann gesagt, okay, wenn der es importieren kann, können wir es auch importieren, dann machen wir das Geschäft einfach alleine. Wie habt ihr euch da aufgestellt, dass ihr quasi in dem Bereich so eine Outperformance erzielen konntet? Also ihr seid ja einer der größten Amazon-Händler weltweit geworden. Wie geht denn das? Was ist denn die Strategie dahinter, dass Amazon das quasi nicht kopiert oder jemand anders euch kopiert?
Im Wesen gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, auf Amazon erfolgreich zu werden. Entweder legst du halt sehr, sehr starken Fokus auf das Produkt. Ja. Anker ist so ein gutes Beispiel. Mhm, jeder kennt, glaube ich, diese Powerbanks.
Genau.
Also wirklich extremen Respekt vor dem Gründer, vor dem Team. Haben die wirklich über 10 Jahre extrem gut gemacht. Sind, glaube ich, jetzt auch an der chinesischen Börse gelistet. Irgendwie auch 4 Milliarden wert. Oder waren sie zumindest mal. Aber die waren sehr, sehr stark produktfokussiert. Das heißt, die haben wirklich Produkte optimiert, haben sehr wenige Produkte, haben jetzt vielleicht irgendwie so 70 Produkte im Sortiment. Mhm. Aber haben da wirklich komplett R&D, alles reingelegt, was geht. Da haben die versucht, überall anders zu vermarkten, nicht nur auf Amazon. Unser Ansatz war sozusagen nicht der produktzentrierte, sondern eher der prozessfokussierte Ansatz. Warum? Weil wir haben auch mal den produktfokussierten Ansatz probiert, aber wir haben schon gesehen, ja, jedes Jahr immer mehr chinesische Händler kommen auf den Markt mit sehr günstigen Preisen, ja, auch zum Teil nicht fairer Wettbewerb, führen die Umsatzsteuer nicht ab und so weiter. Das heißt, die hatten da immer einen Wettbewerbsvorteil. Ja. Das heißt, wenn du dich sozusagen um die Top-3-Platzierung bei Amazon gestritten hast, ja, dann konntest du eigentlich nur verlieren. Ja. Und ich selber bin jetzt auch eher so der prozessfokussierte Typ, ja, 25.000 Produkte, die wir am Ende gehabt haben, das hat mir nicht wirklich was ausgemacht, weil ich wollte Prozesse aufbauen, wie es auch mit 1 Million Produkte irgendwie funktioniert und deswegen haben wir uns sozusagen auf den hinteren Plätzen bei Amazon eher positioniert, Das heißt, da haben wir dann nicht mit Fake-Reviews zu tun, die andere Händler beispielsweise dann irgendwie, weil da einfach dieser Machtkampf um die ersten Plätze ist. Aber wenn du natürlich dann weiter hinten bist, weniger Umsatz, aber das mit sehr, sehr vielen Produkten machst, hast du natürlich in der Summe auch einen sehr, sehr guten Umsatz. Und das war immer das, worauf wir uns fokussiert haben und das, was auch am Ende den Erfolg ausgemacht hat. Ein prozessfokussierter Ansatz mit sehr, sehr vielen Produkten, wo du halt nicht 100.000 Euro pro Produkt pro Monat Umsatz gemacht hast, sondern halt irgendwie 3.000. Ja. Aber mit ganz vielen Produkten funktioniert das halt sehr, sehr gut.
Auch ein Inventaransatz, aber dieses Inventar, ihr habt nicht für Dritte verkauft. Das heißt, bei euch gab es nicht das Produkt, was noch 5 andere Enden hatten. Ihr habt euer Produkt verkauft.
Sozusagen die zweite Säule, ganz, ganz wichtig bei Amazon, wenn du dich sozusagen in diesen Handel reingibst und Fremdmarken verkaufst, wo du nicht irgendwie Owner über die Marke bist, ja, dann kommen immer extrem viele Händler auf die Produktdetailseite, dann gibt es einen Preiskampf und da gewinnt am Ende keiner. Wir hatten immer Eigenmarken gemacht, das heißt, wir waren direkt bei den chinesischen Herstellern, haben wirklich unsere eigenen Produkte gemacht, haben auch Produktentwicklung gemacht, hatten ein eigenes Design, hatten eine Eigenmarke, auch eine eigene Verpackung, eigenes Branding und so waren wir auf der Amazon-Plattform immer geschützt, ja, waren sozusagen der einzige Verkäufer des Produkts. Deswegen hatten wir auch die Preishoheit, hatten die Content-Hoheit, konnten Bilder so machen, wie wir es für richtig gehalten haben. Und so haben wir uns da eigentlich sehr, sehr gut etabliert.
25.000 Produkte, die müssen ja auch irgendwie gesourced werden und die muss sich auch irgendjemand anschauen. Wie hoch muss ich mir den Aufwand vorstellen? Also es wird ja sehr wahrscheinlich in Asien produziert, im weitesten Sinn. Was habt ihr da vor Ort abfackeln müssen, um das zu gewährleisten, dass es funktioniert? Wie viele Leute haben da für euch gearbeitet?
Also wir hatten wirklich Sourcing 100% in China und wir haben die Struktur wie folgt gebaut. Wir hatten am Ende einen Einkaufshub in Hongkong, wo ungefähr 80 Leute am Ende waren, die sich um Sourcing, Qualitätskontrolle und so weiter gekümmert haben. Das heißt, die haben neue Supplier gefunden, haben sich mit denen getroffen, haben die Preisverhandlungen gemacht, weil wir am Ende 300 plus Lieferanten wirklich hatten für unsere Everyday Life Products. Das heißt, ja, Dinge des täglichen Bedarfs, die wir wirklich im Sortiment hatten. Das war so die eine Seite. Und dann haben wir natürlich auch noch sehr, sehr stark geschaut, okay, wie müssen wir in China positioniert sein, damit wir wirklich die Supply Chain im Griff haben, damit wir auch einige Sachen da vor Ort machen können, um schneller zu sein, um preisgünstiger zu sein. Was war das? Nicht nur sozusagen Warehousing, sondern wir hatten auch ein eigenes Fotostudio in China, dass wir, wenn die Ware in China in unseren eigenen Legern ankam, sofort auch fotografieren konnten. Das heißt, wenn die im Container war oder per Luftfracht, dann waren die Produkte im Prinzip auch schon online. Ja. Dann wurden die eingebucht, entweder bei Amazon, wenn wir das Fulfillment genutzt haben oder unser eigenes Lager. Einmal eingebucht, Produkt war online und dann konnten wir es im Prinzip abverkaufen. Und in China einfach nochmal, weil du gefragt hast, wegen der Anzahl an Leuten, waren wir so 150 Leute, die sich wirklich um Qualitätskontrolle nochmal gekümmert haben, Inbound, Outbound und eben auch das Fotostudio.
Dann habt ihr das hochskaliert. Also ihr wart so in Summe, glaube ich, knapp 500 Leute. Ne? Die Hälfte ungefähr im asiatischen Raum, haben alles überwacht, gesourced und so weiter. Der Rest in Berlin, eigenes Lager in Großbären, hat es erwähnt, mit 12.000 Quadratmeter auch. Also alles, wie automatisiert ist sowas dann?
Tatsächlich in der Logistik, wir hatten jetzt nicht irgendwie so mit Robotern vollautomatisiertes Lager. Wir haben schon einen sehr, sehr starken Fokus darauf gelegt, irgendwie wegeoptimierte Picklisten am Packplatz, alles scannen, dass man wirklich auch sehr, sehr viele Sendungen pro Minute irgendwie packen kann. Und wenn man jetzt so sich mal so kleine Sendungen anschaut, haben zum Teil Verpacker auch mal schnell 200 Sendungen pro Stunde irgendwie gepackt. Ja. Das heißt, wir haben schon einen sehr, sehr starken Fokus darauf gelegt, dass da irgendwie alles technisch, ergonomisch, alles sehr, sehr zügig geht. Die nächste Evolutionsstufe wäre schon gewesen, weil alles da so dann am Ende standardisiert war, dass man schon irgendwie so eine mit Robotern und irgendwie mit vollautomatisierten Lager da hätte arbeiten können. Aber sozusagen am Ende 2021 haben wir verkauft, war es sozusagen in diesem Stadium, dass es schon sehr, sehr gut funktioniert war. Da war aber noch tatsächlich Platz für Automatisierung.
Okay, jetzt hattet ihr zuvor erwähnt 100 Millionen Umsatz, glaube ich, wart ihr ungefähr zum Zeitpunkt des Verkaufs und ihr hattet ja vor, den größten Amazon-Händler der Welt zu bauen. Das war ja zwar ein Verkauf, aber ich glaube ja ein Verkauf in einer Vision, oder? Also ihr habt ja nicht an irgendjemanden verkauft, der euch mal Geld angeboten hat. Das habt ihr bis zu dem Zeitpunkt strikt abgelehnt. Warum habt ihr verkauft und an wen? Und was war die Idee dahinter?
Also vielleicht so ein bisschen Hintergrund auch zu diesem ganzen Hype-Thema. Jeder kann sich erinnern, 2020, 2021 Corona. Im Prinzip hat ja irgendwie jeder an dem Thema verloren. Aber temporär hat der E-Commerce an sich, zumindest was den Umsatz angeht, natürlich gewonnen. Und da kam dieses ganze Thema Amazon-Händler kaufen sozusagen hoch und es gab jetzt nicht nur ein, zwei Firmen, die da gegründet wurden. Thrasio aus den USA war das Vorbild. Es gab Seller X, gab Razer, aber weltweit tatsächlich 100 Pi mal Daumen Amazon Aggregators, die wirklich gestartet sind, zumindest mal von den Namen, die ich kenne. Wahrscheinlich sind noch mehr gestartet, aber haben es dann halt über ein gewisses Stadium nicht hinaus geschafft. Und dann hat sich wirklich extrem viel in diesem Markt tatsächlich verändert und wir mussten halt auch irgendwie schauen, wie gehen wir mit dieser neuen Situation um. So wie du gesagt hast, wir wollten irgendwie der größte Händler werden, zumindest mal nicht was den Umsatz angeht, aber die Vision ist, dass wir, oder der Ansatz war auch irgendwie so ein KW-Produkt in jedem Haushalt, dass wirklich jeder Haushalt auch wissentlich oder unwissentlich wirklich ein Produkt irgendwie von uns tatsächlich mal hatte oder irgendwie bestellt. Wir haben es in Deutschland mal ausgerechnet. Da haben wir in der Summe über unsere ganze Zeit irgendwie 18, 19 Millionen Haushalte beliefert. Ja. Wir haben 35, 40. Also da haben wir schon irgendwie so 50% der Haushalte in Deutschland mit unseren Produkten, ohne dass die meisten das eigentlich wissen, schon abgedeckt. Also das war schon eine Vision, war schon bold, aber auf jeden Fall erreichbar. Aber dann kam auf einmal irgendwie in dieser Phase Venture Capital irgendwie in den Markt und das hat natürlich alles verändert. Ja.
Das heißt, es waren diverse Schnellboote unterwegs, die mit hunderten Millionen Euro aufgeladen waren und quasi geschaut haben, dass sie im Durchschnitt, glaube ich, etwas, also deutlich kleinere Händler als euch gekauft haben, mit der Idee, die zusammenzutun, Prozesse zu optimieren, bessere Einkaufskonditionen zu haben. Aber es schien lukrativ für diese Firmenjäger, sich Amazon-Shops zu kaufen, weil die in sich geschlossen ganz gut funktioniert haben und auch oft profitabel waren. Ne? Sie wollten also quasi viele kleine profitable Firmen zusammenkaufen, um eine große profitable Firma zu haben. Und irgendwann kamen sie da wahrscheinlich an ihre operativen Grenzen und ihr konntet ja zumindest sehr profitabel so eine Firma betreiben.
Exakt. Und dann wissen wir ja sozusagen, was dann passiert ist irgendwie so in dieser Ex-Post-Corona-Phase. Ja, Ukraine-Krieg, Zinsen sind hoch, generell nochmal die Nachfrage runter. Das heißt, der Ansatz war schon extrem gut, ja, aber jeder hat natürlich noch mit dem steigenden Markt gerechnet, hat mit niedrigen Zinsen irgendwie gerechnet und wollte dann diese Händler, wie du sagst, aggregieren, Synergien heben. Ja, aber am Ende hat sich eben die Welt weiterentwickelt, viel ist passiert und dann hat sozusagen am Ende, ja, noch ist nicht aller Tage Abend, aber es gab extreme Rückschläge auch für dieses Modell. Wir haben dann 2021 an Seller X, an einen Wettbewerber verkauft, an dem wir tatsächlich auch uns selber in einer Seed-Runde 2020 beteiligt haben. Und wir selber, und da muss man ehrlich sein, haben natürlich im Dezember 2021, als wir verkauft haben, auch noch gedacht, das geht jetzt nochmal richtig weiter, geht richtig nach vorne. Aber wie gesagt, Ukraine-Krieg und Zinsen und Nachfragerückgang haben uns dann im Folgejahr eines Besseren belehrt.
Genau, ich glaube, die Idee war, dass ihr die operative Exzellenz mit reinbringt von jemandem, der eben 8 Millionen Pakete im Jahr versendet. Der Kaufpreis, ich meine mal gelesen zu haben, der war auf jeden Fall ein neunstelliger Betrag, also schon sehr, sehr relevant, auch für die deutsche Startup-Szene. Ihr habt es verkauft, wart an dem neuen Unternehmen dann auch beteiligt und hattet dann wirklich vor, einmal komplett durchzustarten. Und dann ging es ja, glaube ich, relativ schnell, wie du schon gerade erwähntest, Zinsen rauf, allgemeines E-Commerce-Umfeld schwierig, Ukraine-Krieg dazu. Dann ist ja, ich glaube, 2022 war ja auch so ein bisschen das Jahr, wo der E-Commerce einmal schon ordentlich unter die Räder gekommen ist und für alle relativ schnell klar war, dass dieses Wachstum 2020, Corona 21 sich wahrscheinlich nicht fortsetzt. Und dann hast du ja aber auch relativ schnell, bist du, glaube ich, raus aus dem neuen Unternehmen.
In der Tat, ich bin August 2022 dann raus, aber tatsächlich weniger wegen den Gründen, die du aufgezählt hast, weil ich irgendwie dann nicht mehr diese Vision irgendwie gesehen habe, dass das irgendwie was werden könnte. Stichwort Nachfrage und Co. Ist zurückgegangen, sondern das war tatsächlich bei mir so eine familiär getriggerte Entscheidung. Beim Verkauf, Signing, Closing im Dezember war das noch nicht klar. Im Februar des Folgejahres dann schon. Da war nämlich klar, ich werde zum zweiten Mal Vater. Meine zweite Tochter ist unterwegs und das hat wirklich in mir nochmal starke Prozesse und Gedanken in Bewegung gesetzt, weil ich A, wusste, okay, meine erste Tochter 2017 geboren, relativ wenig gesehen. Dann kam auch noch Corona, da war ich auch im Prinzip auch jeden Tag im Büro, extreme Unsicherheit, keiner wusste, was passiert. Das war dann schlussendlich für unser Businessmodell in der Phase gut, aber trotzdem, die Mitarbeiter, dem musste man sagen, pass auf, das geht weiter, ständig Zuversicht versprühen. Das heißt, ich war eigentlich noch weniger verfügbar und als Vater sozusagen da. Und deswegen war das eigentlich so der Haupttriggerpunkt für mich, irgendwas müssen wir verändern. Ja. Irgendwie brauchen wir dann für mich auch ein anderes Setup, dass es dann dieses Mal anders läuft. Stichwort einen Fehler nicht zweimal machen. Und zusätzlich kamen natürlich dann diese ganzen Themen, wo irgendwie klar war, das Modell, das wird es extrem schwer haben. Und die Kombination hat dann dafür gesorgt, dass wir da, und da bin ich auch extrem dankbar, mit irgendwie allen, die da dran beteiligt waren, Malte, Philipp, dass wir wirklich dann Modus gefunden haben, dass ich dann ab August ausscheiden konnte und im September kam meine zweite Tochter dann zur Welt.
Also Glückwunsch erstmal, das ist ja ein sehr schönes Ereignis. Wenn ich mich so an die Verträge erinnere, die ich in meinem Leben unterschrieben habe, wenn ich Firmen verkauft habe, die haben mich meistens längerfristig gebunden. Ich gehe also davon aus, dass der Ausstieg, da habt ihr euch irgendwie natürlich geeinigt, dass das okay ist für alle, dass du gehst, aber du hast wahrscheinlich ein bisschen Geld dafür auf den Tisch liegen lassen, weil du das Unternehmen ja nicht so lange begleitet hast, wie es eigentlich der Plan war. Also hast quasi auch Familie und Freizeit in dem Moment gegen Geld getauscht.
Wir haben tatsächlich viel Geld, weil Max dann sozusagen, müsste man auch noch irgendwie in diesem Kontext mit erwähnen, bei dem, als ich dann mit ihm gesprochen habe, gesagt, Max, pass auf, Situation hat sich verändert, wie stehst du dazu, das sind meine Gedanken, hat es bei ihm natürlich auch irgendwie was in Gang gesetzt, ne? Und er ist dann auch in dieser Phase, um eben auch nicht irgendwie dann ein Jahr später zu sagen, okay, jetzt ist der nächste Co-Founder irgendwie raus, der irgendwie die Firma mitleitet, haben wir dann gemeinsam die Entscheidung auch, also jeder für sich, aber dann gesagt, pass auf, dann nehmen wir lieber den gleichen Exit-Punkt, ja. Dann ist da nicht ständig irgendwie Bewegung wieder drin, sondern ist ein klarer Cut, also er ist sozusagen mit raus, das heißt, wir haben beide auch monetär extrem viel auf dem Tisch liegen lassen, aber auch jetzt ex post absolut richtige Entscheidung für uns, da sozusagen auch auf die Familie zu schauen und nicht jetzt, weil 15 Jahre davor habe ich immer das Business über alles priorisiert, hatte immer die erste Priorität. Ob das jetzt immer richtig war, ne, das steht auf einem ganz anderen Blatt, das kann man wirklich diskutieren, da gibt es auch andere Meinungen, zu Recht. Das war für mich absolut der richtige Zeitpunkt, auch mal wirklich die Familie ganz oben auf die Agenda und auf die Priorität zu setzen. Und jeder, der schon mal irgendwie einen Exit gemacht hat und irgendwie Geld, viel Geld verdient hat, der weiß, Geld allein, das bringt dir gar nichts, macht nicht Glück nicht. Das ist einfach Mittel zum Zweck. Ja, damit kannst du neue Businesses starten, damit kannst du irgendwie Leute unterstützen, damit kannst du irgendwie wieder weitere Werte schaffen, aber nur Geld bringt dir einfach nichts.
Ja, und ich kenne auch viele Unternehmer, die verkauft haben und ihr habt ja auch 10, 12 Jahre richtig gut Gas gegeben. Also ich stelle mir vor, da gab es auch viele Wochen mit 100 Stunden. Ja, Unternehmer ist halt kein Halbtagsjob und dann hast du auch einmal eine völlig neue Situation und dann gibt sich auch was familiär und da muss man auch gucken, was ist so ein guter Moment, um auch mal innezuhalten. Ich meine, dann hast du den Vergleich zum ersten Kind auch, dann kam das zweite Kind, du wusstest, hey, das erste Kind habe ich schon nicht so richtig lange gesehen. Denn was bei mir jedenfalls so in dem Moment immer, wo ich verkauft habe, ich bin ja oft noch Geschäftsführer geblieben oder auch beteiligt geblieben, dann ist es trotzdem anders, als wenn man es alleine führt. Ja, und wenn dann eben ein paar Sachen zusammenkommen, glaube ich, ist das auch ein extrem valider Moment, um auch rauszugehen. Und dann hast du dich erstmal um die Familie gekümmert, aber du warst ja ein Glück trotzdem vermögend. So, jetzt habe ich ja schon für mich selber festgestellt, wenn Leute quasi einen großen Exit hatten und dann raus sind aus dem operativen Geschäft, dann erlischt ja manchmal so das Feuer. Dafür warst du natürlich noch ein bisschen jung. Was macht man denn in so einem Punkt? Also die meisten machen ja dann irgendwie eine Stiftung, ein Family Office, reden verstärkt mit der UBS und lassen anderes Geld investieren. Aber so bist du ja nicht. Du bist ja ein sehr, sehr prozessualer Typ, ein sehr unternehmerischer Typ. Was hast du denn gemacht mit dem ganzen Geld?
Tatsächlich hat es auch nicht lange gedauert irgendwie. 1, 2 Wochen nach der Geburt hörst du ja nicht auf, irgendwie Ideen zu haben. Das heißt, du überlegst ständig irgendwie, was kannst du irgendwie noch machen, aber jetzt natürlich aus einer Situation, wo du dann jetzt auch mal, so wie heute, einfach mal mit deiner großen Tochter dann irgendwie nach der Schule Mittagessen gehen kannst mit der Family, ja, und dann hierher fährst, was ich ja früher nie gemacht habe, sondern wirklich nur rein absoluter Fokus darauf, vielleicht nochmal ganz kurzer Schwenk, weil du sagst, irgendwie 100-Stunden-Wochen, kann mich noch ganz genau erinnern, irgendwie die ersten 6, 7 Jahre waren wir immer am Montag bis Sonntag im Büro, ja, und Samstag, Sonntag auch ehrlicherweise für uns immer die relevanten Tage, weil niemand da war, wir konnten uns auch strategisch irgendwie Gedanken machen, wir konnten die Woche vorbereiten. Das hat uns, glaube ich, auch extrem viel gebracht und war extremer Mehrwert für uns. Und als wir dann irgendwann mal gesagt haben, jetzt lass uns mal vielleicht mal so einen halben Tag Samstag oder einen halben Tag Sonntag nicht arbeiten, weiß ich noch, wie über Wochen, ja, wie unwohl und Unangenehme das eigentlich war, diesen halben Tag nicht zu arbeiten. Ne? Ja. Das war wirklich so ein Prozess, an den, da musste ich mich wirklich dran gewöhnen, ja, und hat wirklich gedacht, jetzt lasse ich hier die Company irgendwie im Stich. Wie kann das sein, dass ich da irgendwie nicht arbeite, ne? Und jetzt wieder sozusagen der Schwenk zu heute. Viel flexibler, ja, aber man, wie gesagt, man hört ja nicht auf mit den Ideen. Das heißt, du fängst an zu überlegen, okay, wie investierst du dein Geld? Ich selber mache jetzt ein Family Office mit Scale Invest, investiere in unterschiedliche Asset-Klassen, wir machen viel Immobilien, aber am Ende ist dieses Unternehmertum das, was mich treibt, ja. Unternehmertum habe ich irgendwie als DNA. Das heißt, wir investieren auch in viele unternehmerische Asset-Klassen, würde ich sagen, ja, sei es das klassische Angel-Investing, sei es Management-Buyouts, sei es Buy-and-Build, Search-Funds, alles, was sozusagen damit zu tun hat. Aber meine absolute Passion, ja, was ich dann wirklich gemerkt habe, weil das Lernen, persönliche Weiterentwicklung, das war mir immer extrem wichtig und das gebe ich jetzt in einem anderen Format einfach weiter an junge Gründerinnen und Gründer und mache mit Scale Venture im Prinzip ein Venture-Studio, wo wir Bootstrap-Companies bauen und das mit sehr, sehr jungen Gründerinnen und Gründern. Mhm.
Wie muss ich mir das Setup vorstellen? Also sowas gab es ja schon mal mit den Samba-Brüdern. Da war das Setup so ungefähr, wir haben die Idee, die ist auch besser als die Idee der Gründer, die machen das dann für uns, die erhalten aber zum Dankeschön 4-5% am Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass du es ein bisschen anders machst. Wie ist denn da deine Idee? Also warum junge Gründer? Und in welchem Setup lässt du die dann auf die Ideen los? Und sind es ihre eigenen Ideen oder sind es deine Ideen?
Vielleicht mal zuerst junge Gründer. Was ich wirklich gemerkt habe ist, und das war in dieser KW-Commerce-Zeit, ja, je senioriger das Team wird, je größer alles wird, desto noch mehr Prozesse es irgendwie gibt, desto langsamer wird das auch, desto träger wird es entsprechend auch, desto schwieriger ist es auch wirklich, ein Mindset reinzubekommen. Mhm. Ja. Und was ich bei den jungen Gründerinnen und Gründern gemerkt habe, ist, auch wenn es vielleicht irgendwie dem 21-Jährigen schwerfällt, die Gewerbeanmeldung alleine auszufüllen, ja, aber einmal gezeigt, viel gelernt, eine Menge Motivation, ständig wird alles aufgesaugt, was ich sozusagen sage, ja, und dann ist da eine extreme Lernkurve, ja, und das gefällt mir, ja. Also ich habe wirklich extrem Spaß, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten und wenn ich diese Entwicklung sehe, ja, da leuchtet mir das Herz, ja, weil das einfach so viel Spaß macht und diese Motivation zu sehen, aber dann auch relativ schnell und das klappt in diesem Venture-Studio-Konzept, was ich mache, auch sehr schnell Erfolge zu sehen und eben nicht nur finanzielle Erfolge, sondern auch die Gründer entwickeln sich einfach sehr stark weiter. Ja? Nicht nur bezogen auf sich selbst, sondern auch stellen Mitarbeiter ein, Mitarbeiterführung und so weiter. Also das ist wirklich, macht mich extrem stolz, bin wirklich extrem, extrem dankbar. Das vielleicht zu dem Thema, warum junge Gründer? Mhm. Ja? Ich habe Spaß, das weiterzugeben und ich sehe einfach, das funktioniert sehr, sehr gut.
Ja.
Stichwort Samba, vielleicht auch noch. Ich habe es ja selber gesehen, wir waren immer sozusagen in der Mehrheit, Max und ich. Wir hatten dann keine Investoren, wir konnten immer unsere eigenen Ideen entwickeln, wir konnten unsere eigenen Themen nach vorne bringen. Und das ist ja mein Mindset und das ist das, wie ich Unternehmen aufgebaut habe und das will ich natürlich weitergeben. Das heißt, wenn ich mit jungen Gründern und sozusagen was starte, dann sind die immer in der Mehrheit, ne, was sozusagen Gesellschaftsanteile angeht. Aber am Ende gebe ich ja auch viel Zeit, viel Netzwerk. Kann auch sein, dass ich Kapital reingeben muss. Ja. Wir versuchen irgendwie bootstrapped, lineare Geschäftsmodelle aufzubauen, die Cashflow positiv sind, EBITDA positiv und so weiter. Aber am Ende braucht man für gewisse Sachen auch mal irgendwie Kapital. Das heißt, ich versuche sozusagen, um diesen Blumenstrauß, den man eben braucht, um nach vorne zu gehen, um Unternehmen aufzubauen, den gebe ich schon mit rein, ja, und nehme dann natürlich auch einen kleinen Gesellschaftsanteil.
Aber das ist jetzt nicht Disruption, also ihr versucht quasi nicht die Elektrodrohnen zu bauen oder Logistik komplett neu zu erfinden, sondern ihr wollt schon relativ schnell im Cash sein, genauso wie du es auch mit deinem eigenen Unternehmen gemacht hast, also sehr nah dran, auch an der Monetarisierung. Ich glaube, du hast vor knapp 2 Jahren damit begonnen. Was ist denn heute das erfolgreichste Modell aktuell an diesem Blumenstrauß an Ventures, die du unterstützt? Was macht ihr da?
Also exakt so, wie du sagst, das sind sozusagen unsere Modelle. Ja. Das kann über Energieberatung, die wir haben mit Energiewert von Alfred, irgendwie so ein Modell sein, wo man eben sagt, pass auf, es geht eben darum, irgendwie Dekarbonisierung, was für Förderungen gibt es. Also wirklich einfache Geschäftsmodelle, die irgendwie einfach erklärbar sind, schnell profitabel sind. Mhm. Angrenzend mache ich mit dem Tobi beispielsweise mit Avantis energetische Sanierung. Das heißt, er kümmert sich im Prinzip um die ganze Kette, und dann Alfred sozusagen um den Förderungsteil mit Jonas mache ich Scale 22, machen wir Lead-Gen für ganz unterschiedliche Bereiche. Das sind jetzt alles Modelle, die irgendwie so 12 Monate alt sind, aber der Leo beispielsweise, der war das sozusagen, ja, das erste Venture im Venture-Studio, haben wir Dezember 2022 gegründet. Er macht Sondervermietung. Das heißt, bei ihm ist das Thema Fachkräfte im Mittelpunkt. Wir reden immer darüber, wir brauchen mehr Fachkräfte, aber die müssen ja auch irgendwo wohnen. Das heißt, sein Konzept ist, egal ob es jetzt irgendwie der Logistikmitarbeiter bei Zalando oder bei Otto ist oder der Voltfahrer, egal über wen wir auch immer sprechen, wir haben zu wenig Wohnung. Er sucht Gewerberäume, er nutzt die um. Er baut die um und versucht dann sozusagen gewerbliches Wohnen zu ermöglichen. Ja. Und das ist sein Kern. Und er macht das jetzt tatsächlich schon seit 2 Jahren. Extrem erfolgreiches Modell. Jetzt schon 7-stelliger Umsatz, sehr, sehr gute Umsatzrendite. Also das macht wirklich extrem viel Spaß.
Ich glaube, das Thema heißt so ein bisschen Monteurzimmer oder Übernachtungsmöglichkeiten. Ne? Wie viele Zimmer habt ihr aktuell in diesem Modell, damit man so eine Größenordnung hat?
Er ist,
oder wie viele Betten?
Tatsächlich ist bei dem Modell spricht man weniger tatsächlich über diese Zimmer oder Wohnungen, wie auch immer, sondern Betten, so wie du sagst, das ist sozusagen diese Key-KPI. Wir werden dieses Jahr vielleicht so bei 700 Betten irgendwie rauslaufen, werden uns aber nächstes Jahr definitiv verdoppeln, weil wir so viel in der Pipeline haben. Und ist auch so ein Geschäftsmodell, was mir persönlich natürlich sehr Spaß macht, weil das auch wieder so ein bisschen die KW-Commerce-DNA, dieses Prozesse, ja. Extrem viele Betten skalieren über unterschiedliche Standorte. Was brauchst du dafür? Welche Checklisten? Welche Leute? Was brauchst du irgendwie sonst noch irgendwie, um diese Secret Sauce irgendwie zu bauen? Das ist einfach das perfekte Modell. Für Leo, er hat's gefunden, ne, weil du auch nochmal wegen den Ideen gefragt hast. Das ist mir persönlich eigentlich egal. Es können Gründer zu mir kommen, die sagen, ey, sie haben eine super Idee, dann schauen wir uns die an. Ja, meistens ist es dann nicht das, ne, weil man immer das Businessmodell noch weiterentwickelt, bisschen mal links abbiegt, mal rechts abbiegt, verändert, Kundenfeedback einbaut und so weiter. Oder ich habe irgendwie extrem viele Ideen. Ja. Das kann irgendwie alles sein. Mir ist es wichtig, dass irgendwie jemand ein Modell findet, ja, was zu ihm passt. Ja. Und wo einfach die ersten unternehmerischen Erfahrungen gemacht werden. Das kann jetzt irgendwie ein Unternehmen sein, was jetzt 2, 3, 4, 5, 10 Jahre aufgebaut wird, ja, und dann macht derjenige das nächste, verkauft vielleicht mal oder vielleicht macht er das auch die nächsten 30 Jahre. Das ist mir eigentlich, was Exit angeht und so weiter, eigentlich völlig egal. Mir geht es wirklich um die Leute, ja, weil, könnten wir auch über, ne, viel über politische Themen irgendwie sprechen. Wollen wir,
feel free,
ne?
Das hier ist dein Raum.
aber wir haben ja Probleme zu lösen. Ja?
Ja.
Und am Ende, ich weiß jetzt nicht, ob wir die meisten Probleme irgendwie politisch lösen können. Ich sage ganz klar nein. Wir brauchen einfach Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, die wirklich sich engagieren. Ja,
ja.
Das muss jetzt nicht immer das nächste Deep Tech Startup sein, sondern jemand baut irgendwie ein Unternehmen auf, beschäftigt wieder Leute, die gründen wieder Unternehmen. Ja, und so geht die Kette immer weiter und wir müssen die Probleme, ja, sei es jetzt, weil wir da machen wir ja viel im Real Estate mit Energieberatung, mit energetischem Sanieren, das müssen wir einfach über viele Unternehmerinnen und Unternehmer lösen. Ja?
Ja.
Und das ist sozusagen mein Ansatz und da will ich einen kleinen Beitrag leisten. Ist natürlich auch, wir bauen das jetzt weiter auf, suchen jetzt auch Leute im Venture Studio, wir suchen jetzt gerade einen Head of Venture Studio beispielsweise, der mich da jetzt in diesem ganzen Kontext unterstützt und werden jetzt perspektivisch auch noch weitere Leute suchen. Aber am Ende, wie viele Unternehmen kann ich die nächsten 10 Jahre bauen? Vielleicht 100, 200 Stück. Mhm. Ja. Das ist so mein Beitrag. Ja. Mhm. Das ist schon einiges, aber da brauchen wir natürlich noch sehr viel mehr.
Ja, genau. Also super unternehmerischer Ansatz. Am Ende des Tages löst ihr ein Problem. Ja, das Problem funktioniert natürlich ganz gut, wenn vielleicht jemand auch schon Immobilien hat und die so auch besser nutzbar macht und damit besser auch monetarisiert. Wie alt ist der Leo, mit dem du es zusammen machst?
Der ist 23.
Okay, der ist seit 2 Jahren bei dir, der ist 23. Wenn ich das Geschäftsmodell mal ganz kurz kalkuliere, macht das irgendeinen 7-stelligen Umsatz. Und wahrscheinlich funktioniert das auch ganz gut. Er macht das seit 2 Jahren. Ich finde das sehr beeindruckend, in welcher Ruhe du das hier vorträgst. Ich meine, da wachsen ja relevante Geschäftsmodelle daraus oder gehen daraus hervor, die fast von Tag 1 profitabel sind und dich extrem gut skalieren lassen. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was dich irgendwie ausmacht. Was glaubst du, ist denn deine brillanteste Eigenschaft als Unternehmer? Also warum glaubst du, womit kannst du Outperformance schaffen? Was ist die Qualität, auf der du sitzt?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Brillanz ist, aber am Ende ich würde es vielleicht auch nicht auf eine Sache runterdampfen, sondern irgendwie auf zwei, auch wenn die wirklich zusammenhängen. Wenn ich jetzt wirklich meine KW-Commerce-Zeit, meine prägendste unternehmerische Erfahrung irgendwie anschaue, ja, dann haben wir mal eins gemacht, Fokus, Fokus, Fokus. Ja. Nichts anderes. Jetzt investiere ich viel auch in Startups, mache das Venture-Studio und so, aber eigentlich die 10 Jahre KW-Commerce, die waren 10 Jahre KW-Commerce. Ja. Wir haben nicht irgendwie in andere Sachen investiert, haben im Prinzip nichts anderes gemacht. Wir haben wirklich nur dieses Modell gemacht und innerhalb dieses Modells haben wir natürlich auch immer versucht, ne, wir hatten immer viele Prioritäten, viele Themen, ja, aber haben immer versucht, Nein zu sagen. Ja, das machen wir nicht. Kam immer wieder das Thema, wollen wir nicht einen Online-Shop machen? Wir haben gesagt, nein, wir können Marktplatz. Lass uns auf dem Thema Marktplatz Gas geben. Also Fokus, Fokus, Fokus. Und dann die zweite Eigenschaft, die wirklich damit zusammenhängt. Wir haben über Execution, viel Arbeiten, Einsatz gesprochen. Also wirklich das Durchhaltevermögen zu haben und die Disziplin an den Tag zu bringen, einfach immer weiterzumachen, hinzufallen, aber immer wieder einmal mehr aufzustehen, ja. Gas zu geben und immer sozusagen nicht aufzuhören.
Ey, dieses Fokusthema ist schon mega relevant. Wir hatten das kurz im Vorfeld erläutert. Ihr habt 10 Jahre KW-Commerce aufgebaut. Ihr wart jedes Jahr profitabel. Ihr habt ja da auch einen 7-stelligen Gewinn gemacht auch. Das Geld habt ihr nicht in andere Unternehmen investiert. Das lag dann auch bei euch einfach rum. Also es gibt ja ganz viele Leute, die haben Bitcoin gemacht. Die haben Private Equity gemacht. Die haben zusammen mit den Sammaßen irgendwelchen Venture-Fonds investiert. Habt ihr alles nicht gemacht. Ihr habt 100% Fokus aufs eigene Unternehmen gehabt. Wenn der Euro sinnvoll bei euch im eigenen Unternehmen einzusetzen war, habt ihr das gemacht. Aber das war euer Baby. Kein links, kein rechts, einfach geradeaus.
Wirklich absolut 100% Fokus. Und Aktien und so, ne, sind wir irgendwie beim S&P oder beim MSCI World irgendwie zwischen 6% und 10%. Ja. Müsste es mal ausrechnen. Wir haben wirklich einen niedrig 5-stelligen Betrag irgendwie mal als Stammkapital reingegeben. Dann haben wir einen relevanten Exit gemacht. In IRA sind das mehrere 1000% im Jahr. Ja. Im ROI, wenn wir das ausrechnen, sind das mehrere 100.000%. Ja. So einen Return kriegst du aus Private Equity auch nicht raus, ja?
Die meisten Gründer, die ich auch kenne, fahren mit dem Investment in sich selbst mit Abstand am allerbesten. Und alles, was sie an Geld oder vieles von dem Geld, was sie weggegeben haben an andere, hat halt nicht funktioniert. Das ist bei mir auch so. Also mein bestes Investment bin immer ich selbst. Alles, was ich woanders hingebe, retourniert im Regelfall nicht x-fach. Das ist ganz klar. Absolut. So sehe ich wie du. Ich habe ja auch ein paar Unternehmen gegründet, das Stammkapital aufgebaut, hast versucht, dass sie sehr schnell profitabel sind, hast sie dann verkauft, oft für einen 7-stelligen Betrag oder irgendetwas. Das ist natürlich ein geiler ROI. Na klar. Du bist ja ein sehr reflektierter Typ, der dich auch immer fragt, was kann ich besser machen oder was würde ich jetzt auch mit den neuen Ventures und Startups besser machen? Gibt es irgendwelche Gründertipps, die du Leuten mitgeben kannst, die heute gründen wollen?
Tatsächlich sehr, 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 sehr viele. Also wenn ich auf meine eigene Vergangenheit schaue, tatsächlich sich dieses Gründen nicht ausreden zu lassen, also sehr früh irgendwie anfangen zu arbeiten, irgendwie selber ein bisschen unternehmerisch aktiv zu sein. Bei mir, ein paar Sachen habe ich genannt, ja, aber ich war dann auch irgendwie auf Flohmärkten unterwegs und habe irgendwie Sachen verkauft. Also einfach auch Dinge umzusetzen, Sachen zu verkaufen, irgendwie unternehmerische Erfahrungen zu machen, ja, und sich von Schule, Gesellschaft dieses Unternehmergehen nicht nehmen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Bei mir selber, wenn man mich fragen würde, welchen Mentor oder welches, wen hattest du da eigentlich, da kann ich ehrlicherweise auch gar keinen nennen, hatte ich nicht. Ne? Aber was ich irgendwie jetzt sehe, weil ich ja jetzt Mentor für andere bin, was für einen Schub das gibt, ja, das spart den Gründerinnen und Gründern schnell mal 1, 2, 3 Jahre, ja, weil ich irgendwie den ersten Kunden bringe, ja, die Ideen reingebe, wie es dann irgendwie salesmäßig irgendwie doch schneller irgendwie funktioniert. Also da überspringen die, in dieser Phase geben die meisten Unternehmer dann ja auch irgendwie auf, weil es eben nicht funktioniert, ja. Aber ich bin dann wie so ein Co-Founder, ja, und stehe hinter denen, ja, gebe denen irgendwie die Motivation, die sie irgendwie brauchen, ja, und sag, ihr müsst einfach weitermachen, das wird schon irgendwann, ja, bring den ersten Kunden, wie auch immer. Das heißt, so ein Mentor kann wirklich einiges möglich machen und am Ende, wir haben jetzt 5 Startups bei uns, drei andere Gründer sind noch im Funnel. Alle 5 funktionieren.
Ja.
Da haben EBIT-Margen zwischen 30% und 70%, machen entweder 6-stellige Umsätze oder 7-stellige Umsätze. Also es ist eine 100%-Quote, ja, was man sozusagen durch ein Ökosystem, durch so ein Setup und so ein Venture-Studio-Mentor, das kann sonst was sein, was das irgendwie bringt. Ich sage jetzt nicht, dass jedes Venture von mir irgendwie funktioniert, aber es ist schon irgendwie erschreckend, dass jetzt irgendwie tatsächlich 100% funktionieren.
Ja, im Endeffekt, also ich versuche mal das Geschäftsmodell zu ergründen, ja, und das dann zu kopieren und einfach noch viel, viel größer zu machen als du. Am Ende des Tages holst du dir so richtige Raketen, also junge Leute mit unendlich Power, und du schaust, dass du diese Power auf den richtigen Weg bringst. Ja, wenn die Power in die falsche Richtung geht, kostet einfach zu viel Kraft und zu viel Traktion, und du verkürzt dir einen Weg, indem du die Bahn natürlich trotzdem so ein bisschen vorgibst und sagst, du kannst unendlich Power geben, aber bitte exakt in die Richtung, weil ich habe das auch schon ein bisschen vorausgedacht, und wir können links und rechts abbiegen, können wir uns vielleicht sparen, und jetzt go for it. Ich meine, 5 Investments, alle 5 funktionieren, ist schon eine Quote, die ist extrem gut.
Da gibt es vielleicht auch noch eine interessante Sache, was ich da gemerkt habe. Am Ende kannst du nicht die nicht vor allen Sachen irgendwie beschützen. Mhm. Ja, es gibt reversibel und irreversibel Fehler. Ja, und die müssen einige Fehler selber machen. Ja, die sagen schon, ja, und ich gebe denen dann so ein bisschen Kontext, und ich weiß, die werden es trotzdem probieren. Und es ist ehrlicherweise auch richtig, dass sie es selber probieren. Nur wenn ich wirklich sehe, die Firma, das könnte ernsthafte Konsequenzen zu sagen, dann ziehe ich wirklich die Reißleine, auf keinen Fall. Ja, aber so viele Fehler muss man einfach mal gemacht haben, was Mitarbeiter-Hiring und so weiter, wie wichtig ist irgendwie Remote versus Office, Culture, was für Leute brauche ich und so weiter. Das müssen die einfach selber gemacht haben, um zu lernen. Ja, das ist super relevant. Ja.
Genau, den ganz großen Schmerz verhindern,
genau,
aber den kleinen Schmerz in Dosen, damit man eine Lernkurve hat, die irgendwie auch da ist. Klar, das verstehe ich auf jeden Fall. Was machst denn du für dich? Also du wirst ja auch ein paar Sachen in deinem Leben gehabt haben, also stressige Wochen sowieso. Hast du irgendetwas, was dich so recovern lässt oder wo du sagst, das tue ich für mich und da kann ich abschalten, oder sagst du einfach, ich funktioniere den ganzen Tag rund um die Uhr, fertig?
Tatsächlich die 10 Jahre KW-Commerce habe ich irgendwie gar nichts gemacht, wahrscheinlich auch nicht jetzt die beste Idee, also weder auf Ernährung geachtet noch irgendwie auf Sport. Mache ich jetzt natürlich auch irgendwie mit der gewonnenen Flexibilität auch ein bisschen anders. Ja, mal wieder angefangen, Tennis zu spielen, Paddle, auch eine super Sportart. Ich bin gespannt, wie die den Siegeszug hier in Deutschland nach vorne geht. In Spanien ist es ja riesengroß. Also wirklich, sowas macht irgendwie Spaß, aber jetzt auch irgendwie tatsächlich, jetzt nicht irgendwie Yoga, aber auch mal so ein bisschen sonst was irgendwie im Fitnessstudio, Ernährung zu achten und so. Da komme ich jetzt so langsam wieder in diesen Modus, dass man auch mal so die Seite mal wieder beleuchtet, weil ich es einfach jahrelang vernachlässigt habe.
Okay, aber es ist nichts, ich sag mal, nicht YPO, nicht IO, irgendein Coach und so. Du hast einen guten Freundeskreis, du guckst jetzt, dass du ein bisschen was für dich tust, auch wieder so in sportliche Aktivitäten reinkommst, aber da gibt es jetzt nicht, ich habe so das eine Ding und das bringt mich komplett runter und da habe ich gelernt, da kann ich alles wegjoggen oder wegatmen, was mir irgendwie den Tag versaut hat. Nein, das haben wir nicht. Was ist mit Lifehacks? Ich möchte von dir noch wissen, welche Abkürzung nimmst du im Alltag, um so erfolgreich zu sein?
Ich weiß gar nicht, ob es, also Abkürzung, denke ich, ist sowieso immer ganz schwierig. Ne? Mein Learning ist ja, über sehr, sehr lange Zeit einfach konsequent eine Sache zu machen. Ja. Aber sozusagen, was mir dann wirklich sehr, sehr stark geholfen hat, ist so eine Art Founder-Framework oder Founder-Operating-System zu entwickeln, ja, mit unterschiedlichen Tools. Bei mir ist beispielsweise Asana, ist ein Task- und Projektmanagement-Tool, wo ich wirklich alles sammle, ja, privater Natur, geschäftlicher Natur, auch alle meine Ventures haben irgendwie ein Team, strukturieren sich in Asana, da sind alle Projekte, Checklisten, egal welcher Bereich, alles kannst du damit abbilden, und ich habe damit wirklich alles im Blick. Aber irgendwie wieder zurück zu diesem Founder Operating System, du brauchst halt irgendwie so ein Setup, so ein Tool, aber auch irgendwie deine persönliche Vision, wo willst du hin, auch selber zu verstehen, ja, was bist du eigentlich für ein Typ? Bist du irgendwie der Typ, der in seinen Posteingang geht und einfach über seine E-Mails scrollt, oder bist du der Zero-Inbox-Typ, der eher der strukturierte Typ ist? Bist du der irgendwie so Manager-Mode-mäßig sich in Mittelmanagement einzieht, ja, aber dann nur noch mit denen redet? Oder bist du derjenige, der auch mal ein paar Stufen überspringt, mit dem Werkstudenten zum Mittagessen gehst und so ein Start-Stop-Keep-Gespräch führst und fragst, ey, siehst du irgendwas, was können wir anders machen, was können wir besser machen, und so, der einfach näher an der Organisation dran ist, und so jemand, der eben sich nicht von Führungskräften einreden lässt, dass das Micromanagement wäre, sondern dass du verstehst, deswegen ist ja die Firma so erfolgreich, weil du alle Themen selber mal gemacht hast, weil du alle Themen irgendwie verstehst, und die ist erfolgreich, weil du dran bist. Ja, es hat mit Micromanagement nicht nichts zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wirklich das zu verstehen, wofür du stehst, was du gut kannst, ja, und das dann anzuwenden. Ja, also das ist jetzt sozusagen das, ne, für mich der Life-Hack.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist der Typ so getting things done. Also ich kann mir vorstellen, die Mailbox ist bei dir, die Postbox, die ist abends leer. Ne? So schon im Regelfall so.
Spätestens am Sonntag.
Ja, das habe ich mir genauso gedacht. Du hast eine sehr schöne Sache gesagt, auf unserem gemeinsamen Weg, die mir mal aufgefallen ist, da ging es um Firmenkultur. Die fand ich noch relativ wichtig und würde ich mich freuen, wenn du darauf nochmal kurz eingehst, weil ich das auch immer wieder feststelle und das sehr wichtig finde.
Am Ende, ohne die richtigen Menschen im Unternehmen ist, glaube ich, wissen wir alle, passiert einfach gar nichts. Ne? Du brauchst einfach die richtigen Leute. Kultur muss wirklich ganz, ganz oben stehen. Ja. Aber was auch ganz oben stehen muss, ist eben, dass der Gründer, die Gründerin eben die Kultur treibt. Ja. Und ich glaube, ein Thema, was ich definitiv anders machen würde und was natürlich so in diesem Startup Berlin weit verbreitet ist, dass du hier diese Head of People and Culture oder das als Position, aber dann die Abteilung irgendwie People and Culture nennst. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Haben wir auch gemacht und das würde ich auch definitiv anders machen going forward und bei anderen Companies und achte ich auch sehr, sehr stark in meinem Venture-Studio und bei den Ventures drauf. Die Kultur kannst du nicht an eine People and Culture Abteilung abdelegieren. Ja. Das musst du als CEO treiben. Ja. Das, da kannst du Projektmanager, Chief of Staff oder wie auch immer ein EER mit hiren, ja, und mit dem gemeinsam das Thema treiben, ja, aber du bist die treibende Kraft, ja, und auf keinen Fall sowas abdelegieren. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht das Wichtigste wären, sind das Wichtigste, ja, aber die Kultur musst du weiter prägen. Deine eigenen Prinzipien hast du ja auch sehr stark ins Unternehmen gebracht. Du hast jetzt Getting Things Done gesagt. Unsere drei Kernprinzipien waren Getting Things Done, Keep It Simple und Be Focused, ja.
Ja.
Aber das ist auch das, wie ich es immer gelebt habe, ja. Ich habe alles fertig gemacht. Ich habe nicht irgendwie Pareto 80-20 als Ausrede genommen. 80-20 heißt ja, wir müssen 80% der Dinge machen. Das heißt 80-20-100. Natürlich konzentrierst du dich auf die wichtigsten Sachen, ja, absolut richtig, aber die kannst du ja nicht nur zu 80% fertig machen, sondern musst du richtig bis zum Ende fertig machen. Und dann machst du die nächste Sache. Ja. Also Kultur steht über allem, ja, und auf keinen Fall irgendwie auslagern.
Kultur steht über allem und Kultur sollte vom Eigentümer auch stark mitgeprägt werden,
absolut,
oder vom Geschäftsführer, wie auch immer, genau, und sollte von dort aus ins Unternehmen getragen und vorgelebt werden, jeden Tag aktiv.
Klar, absolut.
Okay. Jens, tausend Dank, dass du hier warst. Ich finde es total faszinierend, in welcher Unaufgeregtheit du das vorträgst. Man muss ja trotzdem mal sagen, euer Exit, auch dadurch, dass das Unternehmen noch euers war, war ja einer der größten der letzten 10, 15 Jahre auch hier in Berlin. Also ist ja nicht zu unterschätzen, einen der größten Amazon-Händler aufzubauen. Auch unglaublich stark, ja, habe ich auch nie gehabt, habe ich auch noch nie so gesehen. Ich kenne Leute, die große Webseiten aufbauen, die all den Traffic auf die Webseite schicken, aber im Endeffekt habt ihr das System outperformed und habt quasi mit der Post, Logistikprozessen, Amazon, ihr habt einfach Produkte gesourced, mit denen du Geld verdienen kannst und im ersten Kauf profitabel bist. Das ist ja auch ein Vorgehen, was leider nicht mehr so verbreitet ist heutzutage, sondern man rechnet ja gerne mit Profitabilität beim ersten, zweiten oder dritten Kauf oder vielleicht auch erst beim vierten. Also von daher vielen, vielen Dank für die Insights. Dir unglaublich viel Glück mit den Ventures und auch mit dem Family Office. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und schön, dass du hier warst.
Markus, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, tut das doch bitte kund. Drückt gefällt mir, abonniert uns, liked uns auch sehr, sehr gerne oder schreibt in die Kommentare, was ihr mehr oder weniger sehen wollt. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ciao.